Memorial Deutschland, der Podcast im Gespräch.
Der Westen plane eine Invasion. Bei seiner Rede zum Tag des Sieges in Moskau hat Russlands Präsident Putin den Angriff auf die Ukraine als Präventivschritt bezeichnet. Die Ukraine habe sich aufgerüstet mit Waffen der NATO und so eine Gefahr dargestellt für das Land, sagte Putin auf dem Roten Platz in Moskau. Der Rote Platz. Wieder ein Ort der Verdrehungen von Tatsachen und verbalen Warnschüssen gegen die Demokratien der Welt. Wer in Russland gegen Putins Krieg und Lügen protestieren will, der wird verhaftet. Was kann man tun? Man kann demonstrieren. Mit Unterstützung der Agentur Scholz & Friends startete Memorial zum 9. Mai eine virtuelle Massenkundgebung, um auf dem Roten Platz gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die Unterdrückung der Meinungs- und Medienfreiheit und die verheerende Menschenrechtslage in Russland zu demonstrieren. RedSquareProtest.org. Worum geht es da? Das besprechen wir jetzt mit Stefan Wegner, Partner Scholz & Friends und Geschäftsführer Scholz & Friends Agenda. Willkommen beim Memorial Podcast im Gespräch mit Danilo Höpfner. Stefan Wegner, im echten Leben Geschäftsführer von Scholz & Friends Agenda. In der virtuellen Welt kann man ihn auf dem Roten Platz demonstrieren sehen. Was machst du dort?
Ja, wir versuchen die Möglichkeiten zu nutzen, die man hat heutzutage noch gegen den Angriffskrieg in der Ukraine zu demonstrieren. Und eine Möglichkeit ist es, das eben virtuell zu tun. Und das ist die Idee hinter dem Red Square Protest, auf dem man die Möglichkeit hat, mit einem Avatar, das ist sozusagen ein digitaler Zwilling der eigenen Person, sich auf den Roten Platz zu stellen und dort gegen Putin zu demonstrieren. Und das ist ja genau das, was man im Moment nicht tun kann. Gerade jetzt in dieser Woche, wo dort wieder Panzer über den Platz rollen bei der Militärparade, ist das eine Möglichkeit, zumindest digital die Möglichkeit zu nutzen, Nein zu sagen und zu einem Stopp des Krieges aufzurufen.
Protestieren auf dem Roten Platz in Moskau, dort also, wo Menschen teils in Sekunden verhaftet werden, sobald sie dort stehen mit einem weißen Blatt Papier. Warum ist das so wichtig?
Also ich glaube, das ist ja auch vielen Menschen erst jetzt nach den ersten Kriegswochen oder Monaten, muss man ja inzwischen auch sagen, bewusst geworden, wie autoritär das Regime eben auch in Russland selber jeden Widerstand und jeden Protest gegen den Krieg verhindert und damit eben auch die Stimme der Zivilgesellschaft tot macht. Und vielen ist, glaube ich, auch bewusst geworden, dass natürlich ein Regimeveränderung, also ein Regime-Change in Russland am Ende natürlich auch nur möglich sein wird, wenn ja die Gesellschaft und die Menschen sich dort auch gegen dieses Regime stellen. Und dass das nicht mehr möglich ist, darauf hinzuweisen, das ist, glaube ich, eine ganz große und wichtige Botschaft und eben auch alle zu unterstützen, die es denn noch versuchen. Und dafür steht ja eben auch Memorial, dafür stehen ja auch viele Köpfe von Memorial, die auch in Moskau selber es noch versuchen und bei den Versuchen entsprechend festgenommen werden, aber die eben auch über das internationale Netzwerk versuchen, sich nach wie vor für Meinungsfreiheit und Menschenrechte in Russland zu engagieren. Und das ist, glaube ich, auch ja eine ganz wichtige Botschaft dieser Aktion. Das eine ist natürlich, darauf hinzuwirken, dass dieser Krieg eben auch endet, dass von Putin gestoppt wird. Das andere ist natürlich auch zu schauen, ja, wie kann man auch perspektivisch dafür sorgen, dass in Russland tatsächlich eben auch diese Diktatur sich verändert, möglicherweise endet. Und wenn man dazu einen kleinen Beitrag leisten kann mit dieser Aktion, dann ist vielleicht schon was bewegt worden.
Wie kam es denn zu dieser Idee? Mir scheint, es gibt da keine wirklichen Vorbilder, eine digitale Demonstration zu organisieren. Was war denn der konkrete Auslöser?
Ja, also der konkrete Auslöser war tatsächlich die Fragestellung, was kann man denn überhaupt noch tun, quasi um diesen Widerstand, den Protest in Russland selber zu unterstützen und dazu mobilisieren entlang aller Einschränkungen, die uns ja bewusst sind. Und da ist entsprechend diese Idee relativ schnell da gewesen, weil natürlich der Rote Platz eigentlich auch das Symbol ist für ja die Öffentlichkeit von Russland am Ende. Das ist der Platz, wo Geschichte geschrieben wurde, Geschichte geschrieben wird, Bilder entstehen. Und das dann zu übertragen, weil es in der analogen Welt eben nicht mehr möglich ist, in die digitale, war dann eigentlich eine relativ schnelle und einfache Idee. Und was, glaube ich, noch hinzukam, ist, dass natürlich auch gerade sehr viel über das Thema virtuelle Welten gesprochen wird. Das Metaverse ist in aller Munde. Also wie verlegt man sozusagen auch Teile der analogen Realität in die digitale Realität? Und das ist, wenn man so will, ein Schritt in diese Richtung. Das ist jetzt quasi, ja, noch nicht quasi der volle 3D-Kosmos, den wir da entfalten. Das wäre natürlich noch schöner gewesen. Man kann da wirklich so rumwandern und spazieren und so weiter. Das ist jetzt technisch noch sehr anspruchsvoll. Insofern mussten wir das etwas statischer lösen. Aber wenn man so will, ist das ein Weg dahin, digitale Protestformen anders möglich zu machen. Und es liegt vermutlich auch ein bisschen in der Zeit, weil man hat ja auch bemerkt, dass es immer schwieriger wird, die Leute von ihren Sofas runterzukriegen. Das kann man blöd finden, wenn die Leute sagen, protestmüde sind oder vielleicht auch sich nicht mehr so engagieren, wie es früher war. Aber letztlich muss man, glaube ich, andere Angebote machen, um zu mobilisieren, wenn man die Menschen noch dazu kriegen will, weiter tatsächlich sich einzumischen.
Das Projekt Red Square Protest richtet sich an alle, die ihren Protest gegen den Krieg in der Ukraine und die Menschenrechtslage in Russland kundtun wollen und damit natürlich auch an alle Menschen in Russland. Nun wissen wir, wer sich in Social Media in Russland kritisch über Putin und die Verbrechen des Kremls äußert, der bekommt schnell zu spüren, was der Begriff Unrechtsstaat bedeutet. Vor diesem Hintergrund, welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es denn hier auf der Webseite, sodass jeder, vor allem in Russland, der teilnimmt, sicher sein kann, dass er sich nicht Problemen aussetzt?
Ja, also die Webseite ist so angelegt worden, dass sie tatsächlich für die Teilnehmenden komplett anonym funktioniert. Es gibt also keine Möglichkeit der Rückverfolgung. Es gibt auch für die Teilnehmenden keine Möglichkeit, sich dort, wenn man so will, zu outen oder zu identifizieren als eine konkrete Person. Das ist natürlich ein bisschen schade. Das war auch der erste Schritt, den wir überlegt hatten, als wir in die Umsetzung gegangen sind. Kann man nicht doch die Möglichkeit anbieten, seinen Namen zu nennen, eine persönliche Botschaft zu hinterlassen? Wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen so niedrigschwellig wie möglich machen und wir wollen eben auch die absolute Sicherheit bieten, dass das Ganze anonym geschieht und damit eben auch den Menschen in Russland zu signalisieren, ihr könnt auch daran teilnehmen. Das ist dargestellt, auch auf der Webseite, diese Form der Anonymisierung. Wir haben aber gleichzeitig auch einen Hinweis hinterlassen, dass es natürlich keine hundertprozentige Sicherheit gibt, dass am Ende die russischen Behörden darauf aufmerksam werden. Was weiß ich, wenn man im Café sitzt, daran teilnimmt, jemand guckt einem über die Schulter. Also sind ja Dinge vorstellbar in einem Staat, der so autoritär ist, die wir nicht ausschließen können. Deswegen bleibt natürlich am Ende ein Restrisiko für Menschen in Russland, die daran teilnehmen. Aber wir haben sozusagen von technischer Seite alles getan, dass es nicht zurückzuverfolgen ist, von wo aus man daran teilnimmt und wer man vor allem ist. Und deswegen haben wir die Seite auch auf Russisch dann angelegt und versuchen sie eben auch in das russische Netz reinzukriegen, was eben natürlich auch nochmal eine eigene Herausforderung ist, aber so, dass man, glaube ich, ganz guten Gewissens sagen kann, man kann auch daran teilnehmen, wenn man nicht verfolgt werden möchte in Russland, weil, wie gesagt, technisch alles getan wurde, um das auszuschließen.
Nun kennen wir ja auch schon zahlreiche Hackerangriffe aus Russland auf Unternehmen, auf Behörden, auf Staaten im Westen. Wie sicher ist denn die Webseite selbst vor Angriffen geschützt?
Ja, also auch da haben wir quasi verschiedene technische Vorkehrungen getroffen, dass wir da auch relativ schnell drauf reagieren können, wenn es also solche Angriffe geben sollte. Toi, 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 bisher ist das nicht der Fall und diese Seite läuft sehr stabil. Aber wir können sie quasi sehr schnell eben auch über andere Server wieder verfügbar machen, sollten eben jetzt bestimmte Angriffe gegen die jetzige Website stattfinden sollen, sodass wir auch da, wenn man so will, ein doppeltes Netz eingezogen haben, um sie stabil zu halten. Und sind quasi darauf vorbereitet, falls sowas passieren sollte. Und wenn es passieren sollte, dann würde ich sagen, gut, dann nutzt es vielleicht auch der Aufmerksamkeit dieses Projektes, die darauf gelenkt werden könnte. Und das hilft uns dann ja am Ende auch wieder.
Es ist also eine Möglichkeit, vor allem für Russen Protest zu zeigen, was ihnen ja aktuell derzeit im eigenen Land verwehrt ist. Gleichzeitig gibt es Berichterstattung über das Projekt auch im englischsprachigen Raum. Interessanterweise auch in den Medien jener Länder mit einer Grenze zu Russland. Da wird intensiv über das Projekt berichtet, so in Finnland oder auch den baltischen Staaten. Inwiefern ist das ein globales Projekt?
Ja, also wir haben es eigentlich ja von Beginn an international angelegt. Deswegen gibt es ja die Webseite auch auf Englisch und auf Russisch in diesen beiden Sprachen, weil wir natürlich versuchen, ja, auch damit weltweit zu mobilisieren und haben auch die Pressearbeit jetzt darauf angelegt, dass wir über dieses Projekt auch entlang des 9. Mai die internationalen Medien informiert haben, weil wir ja sehen, dass es auch sozusagen in allen westlichen und demokratisch geprägten Ländern da eben auch viele Menschen gibt, die sich tatsächlich engagieren wollen und tun, zum Glück. Und die eben auch immer wieder nach neuen Möglichkeiten suchen. So, ne? Und je niedrigschwelliger die sind, desto besser funktionieren sie auch in den verschiedenen Ländern. Was jetzt ein interessantes Phänomen war, was wir jetzt in den ersten Tagen gesehen haben, darauf hast du ja auch schon gerade angesprochen, dass offenbar die Menschen in den tatsächlich Anrainerstaaten von Russland, den Anrainerstaaten von der Ukraine, da auch besonders sensibel sind und auch eine besondere Beteiligungsbereitschaft zeigen. Die größte finnische Zeitung hat relativ zügig auch über diese Aktion berichtet und wir sehen eben ein Riesen-Engagement aus Finnland von finnischen MultiplikatorInnen, die über Twitter unterwegs sind, aber auch ganz normale Menschen, die jetzt an dieser Aktion teilnehmen. Ja, und das zeigt natürlich auch einfach die Sorge dieser Menschen, dass dieser Konflikt eben jetzt nicht sich auf die Ukraine beschränkt, sondern dass es eben diese Erweiterung des Konflikts gibt auf andere Länder und die Bedrohungen von Russland eben auch sie ganz unmittelbar betreffen. Und ich glaube, auch für diese Menschen ist es einfach gut zu sehen, es gibt eine Möglichkeit, Nein zu sagen, Protest zu äußern, in welcher Form auch immer. Und das freut uns natürlich. Und das werden wir jetzt auch noch weiter unterstützen in der Form, dass wir eben da auch nochmal stärker in diese Länder reinkommunizieren und eben diese Aktion bekannt machen.
1 Million Demonstranten auf den Platz zu bekommen, das ist ja doch das große Ziel. Das hat es allerdings in der jüngsten Geschichte, in dieser Größe, im echten Leben aber doch eher selten gegeben. Stefan Wegner, ab wann, mit welcher Zahl wäre denn das Projekt aus eurer Sicht schon erfolgreich?
Also ich finde eigentlich, dass es jetzt schon erfolgreich ist, weil, also Stand heute, wo wir sprechen, sind wir so bei 65.000. Das ist natürlich jetzt noch ein ganzes Stück weg von 1 Million. Aber wir haben uns bewusst ja ein großes Ziel gesetzt, weil dann kann man auch einen besonderen Ehrgeiz entwickeln und die Menschen nochmal motivieren, weiterzumachen. Aber was wir parallel dazu ja schon erreicht haben, ist entlang dieser Aktion die große Aufmerksamkeit, die entstanden ist. Wir haben ja, wie gesagt, große Medienberichterstattungen eigentlich fast alle wichtigen Leitmedien in Deutschland erzielen können, wo erstmal über diese Aktion berichtet wird, wo aber auch über Memorial berichtet wird und ihre Situation in Russland und ihre wichtige Arbeit, verbunden eben auch mit dem Spendenaufruf. Und wenn man diese Reichweite jetzt nochmal so hochrechnet, wen wir damit erreichen konnten mit dieser Botschaft, auch eben nochmal mit dieser Information zu Memorial und ihrer Arbeit, dann kommt man, glaube ich, schon auf eine sehr gute Resonanz. Ne? Deswegen ist für mich jetzt gar nicht so, es ist jetzt kein gescheitertes Projekt, wenn wir diese 1 Million nicht erreichen. Ich glaube, wir können sie erreichen. Aber wenn wir sie nicht erreichen sollten, dann haben wir trotzdem was erreicht, nämlich eine große Aufmerksamkeit für eben diese ganz wichtige Arbeit von Memorial und dieses Thema.
Das gesamte Projekt hat Scholz & Friends für Memorial entwickelt und zur Verfügung gestellt. Der Dank einer ganzen internationalen Organisation und vieler Menschenrechtler, auch in Russland, ist euch dafür schon sicher. Nun, die Werbebranche unterstützt immer wieder pro bono einige Nichtregierungsorganisationen. Was ist denn die Motivation des Unternehmens Scholz & Friends, speziell dieses Thema auf den Schirm zu heben?
Also erstmal ist es bei uns tatsächlich ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, dass wir uns immer wieder für wichtige gesellschaftliche Themen engagieren. Einmal, weil das tatsächlich zu den Werten passt, die Scholz & Friends vertritt als Unternehmen. Wir sind eine sehr politisch denkende Agentur, die auch da einen sehr klaren Kompass hat, was eben auch den Rahmen angeht, in dem wir am Ende auch arbeiten. Und wir sind eine Agentur, die eben auch am Ende von einer demokratischen, liberalen Gesellschaft lebt, ne, die auch nur so existieren kann, die sehr stark zum Thema Meinungsfreiheit lebt etc. Insofern ist das erstmal eine wichtige Motivation. Dann das Zweite ist, für unsere Mitarbeitenden ist es natürlich auch ein totaler Antrieb, dass sie solche Projekte hier machen können. Ne? Manche Dinge machen wir natürlich in der Agentur fürs Geld, ne? Wie man sich vorstellen kann bei Werbung. Und manche Dinge machen wir aber eben auch, weil sie sinnvoll sind, ne? Und weil sie dann eben auch sinnstiftend sind, im wahrsten Sinne des Wortes, für diejenigen, die beteiligt sind. Und das ist für uns ja auch immer wichtiger, dass man den Menschen sagen kann, ja, du kannst hier nicht nur blöde Joghurtwerbung machen, sondern du kannst tatsächlich hier auch solche tollen Projekte machen, wo du auch mit dem Handwerkszeug, was wir haben, ein bisschen was bewegen kannst. Und das Dritte ist natürlich, dass sich solche Themen auch immer wieder anbieten für besonders kreative Ideen. Ne? Da ist eben besondere Kreativität gefragt, wofür wir als Agentur ja stehen. Und das heißt, da haben dann unsere kreativen Köpfe auch besondere Lust zu, solche Ideen zu entwickeln. Und im Fall der Ukraine war es jetzt so, dass in dem Moment, wo der Krieg ausgebrochen ist, Mitte Februar, eigentlich sofort die ganze Agentur motiviert hat zu sagen, so was können wir tun. Und das hat sich ausgedrückt in verschiedenen Spendenaktionen, die wir gestartet haben. Wir haben mit dem Aktionsbündnis Katastrophenhilfe zusammengearbeitet und dort Fundraising gemacht. Wir haben aber auch eigene Aktionen gemacht. Wir haben mit Flixbus 3 Busse an die Grenze geschickt, haben Hilfsgüter rübergebracht und Menschen rausgeholt. Wir haben einen Sonderfonds aufgelegt bei Scholz & Friends, wo Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, Geld raus beantragen können für ihre ehrenamtlichen Aktivitäten. Und das hat mich selber dann auch wirklich total beeindruckt, wie viele von unseren Mitarbeitenden da auch engagiert waren. Und das zu unterstützen, ist erstmal einfach in der Sache richtig. Aber es ist auch fürs Unternehmen richtig, weil am Ende bindet das ja auch die Leute. Und die wissen, okay, eine Agentur, die sowas unterstützt, die sowas macht, da arbeite ich auch gerne, ne? Und dann bringt es uns eben auch was.
Nun haben sich ja nach dem Angriff auf die Ukraine viele deutsche Unternehmen aus Russland zurückgezogen, auch aus der Medien- und Kreativbranche. Auch Kunden von dort werden nicht mehr bedient. Was beobachtet ihr denn im Bereich der international agierenden Werbeagenturen? Wie verhält sich diese Branche hier?
Ja, also ähnlich. Wir selber als Scholz & Friends gehören ja auch zu einem globalen Netzwerk. Das heißt WPP, eine der größten quasi Werbe- und Agenturnetzwerke der Welt. Und die Leitung von WPP hat auch relativ zügig quasi ihre gesamten Aktivitäten in Russland eingestellt, hat also ähnlich agiert wie andere großen Marken oder Unternehmen. Was natürlich auch für die Menschen, die eben in Russland für WPP-Agenturen tätig waren, auch ganz harte Entscheidungen bedeutet. Ne? Die sind am Ende ihren Job los. So, ne? Und da wird einem eben auch, wenn man da so unmittelbarer dran ist, klar, was das eben auch heißt, ne? Solche Sanktionen dann auszulösen. Am Ende schadet man natürlich hoffentlich Putin und seinem Regime, aber es geht natürlich zulasten auch der Menschen, die dort leben und arbeiten. Ne? Und das ist, hat mich persönlich eben nochmal, als die Entscheidung traf, dann da auch ein bisschen nachdenklich gemacht, weil man dann natürlich sieht, welche Agenturen sind das, die dort in Russland tätig sind, so, die werden jetzt dicht gemacht, die kriegen keine Aufträge mehr, etc. Ne? Und umgekehrt gibt es natürlich dieselbe Seite der Medaille, die Menschen in der Kreativwirtschaft in der Ukraine, ne? Die sind natürlich auch von einem Tag auf den anderen quasi in eine Situation gekommen, wo sie letztlich ihre Job nicht mehr machen konnten. Auch da sind wir über unser Netzwerk verbunden mit Agenturen und dort auch im Austausch. Das ist ganz beeindruckend zu sehen, dass die dann quasi so Crowdworking-mäßig sich überall verteilt haben, wo sie hingeflohen sind. Also viele sind natürlich nach Polen gegangen, viele sind aber auch ins europäische Ausland gegangen, einige sind auch noch in der Ukraine geblieben und die sich jetzt eben alle über Remote Work vernetzen und versuchen irgendwie ihren Job zu machen, was aber natürlich immer schwieriger wird, weil natürlich auch der Markt zusammengebrochen ist. De facto sind eben auch ihre Aufträge weg, sodass sie jetzt versuchen, eben auch Zugänge zu Aufträgen aus dem Ausland außerhalb der Ukraine zu bekommen, wo wir auch im Dialog sind und versuchen zu unterstützen. Wir haben jetzt auch schon einige Menschen aus der Ukraine, die in Berlin gelandet sind und in Hamburg gelandet sind, auch eingestellt. Also konnten ihnen hier auf unseren internationalen Mandaten die Möglichkeit geben, hier einen Job zu finden. Und da tut und macht man eben auch, was man kann. Ne? Aber es ist natürlich so, dass am Ende, solange die Situation so ist, wie sie ist in der Ukraine, auch die Werbe- und Kreativwirtschaft ist einfach wahnsinnig schwer da haben wird. Aber das gilt natürlich für letztlich alle Branchen, weil die Wirtschaft steht ja still. So.
Stefan Wegner, zum Schluss. Wir zeichnen das Gespräch heute, am 9. Mai, auf dem Tag also, an dem die große Waffenschau auf dem Roten Platz stattfindet. Der Platz und das, was dort passiert, wird heute noch einmal eine besondere Aufmerksamkeit erhalten. Aber wie geht's denn danach weiter, auch mit dem Hashtag Red Square Protest? Wie schafft man kontinuierlich Aufmerksamkeit für einen Protest auf dem Roten Platz, auch wenn die Meldungen dann sehr bald schon wieder von anderen News überlagert werden?
Ja, das ist natürlich wie mit jeder dieser Aktionen eine Herausforderung. Wie kann man quasi die Aufmerksamkeit aufrechterhalten? Ich glaube, es war war gut, dass wir die Aktion jetzt am 9. Mai gestartet haben. Da hatte man tatsächlich diesen Aufhänger. In dem Moment, wo die Panzer über den Roten Platz rollen, starten wir den virtuellen Protest auf dem Roten Platz. So, und jetzt denken wir natürlich schon darüber nach, wie kann man da den nächsten Höhepunkt setzen. Es gibt verschiedene Ausbaustufen und Ideen dazu für diese Webseite. Also eine Idee ist dort, eine virtuelle Bühne stattfinden zu lassen, wo dann eben auch Inhalte passieren können. Also angefangen von möglicherweise einem Konzert bis hin zu einer Rede oder anderen Inhalten, die dort passieren können. Das schafft dann eben auch nochmal stärkeres Engagement auf der Webseite. Das Zweite ist, dass wir jetzt versuchen, auch noch weitere prominente Köpfe dazu zu kriegen, sie mit ihren digitalen Avataren darauf, sich auch auf den Roten Platz zu stellen. Auch das schafft natürlich dann wieder Kommunikationsanlässe, ne? Wenn wir es jetzt schaffen, da eben auch noch ein paar Promis hinzustellen, die das auf ihren Kanälen teilen etc. So ist im Prinzip die Idee, diese Dramaturgie so ein bisschen ja zu verstetigen und dafür zu sorgen, dass wir eben auch nochmal kleinere Ausschläge schaffen und dann immer wieder Menschen dazu zu kriegen, ihren Klick zu hinterlassen. Wir haben uns ja jetzt auch keine Frist gesetzt, bis wann wir diese 1 Million zusammenkriegen wollen. Deswegen haben wir ein bisschen Luft und Zeit, da auch nochmal mit Ideen nachzulegen. Und da sind wir auf jeden Fall motiviert für, weil ich finde jetzt, der Auftrag war schon ganz toll. Und jetzt schauen wir mal, wie wir die nächste Stufe da zünden können.
Stefan Wegner war das, Partner Scholz & Friends und Geschäftsführer Scholz & Friends Agenda. Wenn Sie noch nicht auf dem digitalen Roten Platz zu finden sein sollten, dann schauen Sie gern vorbei unter www.redsquareprotest.org und zeigen Sie Flagge und teilen Sie es am besten, um Putins Raketen von dort mit 1 Million friedlicher Demonstranten vom Roten Platz zu verdrängen. An dieser Stelle möchten wir von Memorial Scholz & Friends und den beteiligten Partnern ganz herzlich für diese Unterstützung danken. Namentlich Stefan Wegner und Elisa Bilko von Scholz & Friends, Jasmin Tegner und Oliver Trost von der Agentur Deep Blue und Jasmin Elliott. Und den vielen, vielen anderen, die ebenfalls an der Umsetzung beteiligt waren und sind. Unser herzlicher Dank für diese engagierte Arbeit. Und wenn Sie mögen, hören wir uns wieder im nächsten Podcast. Und wir sehen uns auf dem Roten Platz. Danke für Ihr Interesse, sagt Danilo Höpfner.